Ich habe ein Master Excel, da sind alles drin, was du brauchst. Wahrscheinlich genau so ein Ding, wie ihr habt, ja. Also da sind alle Finanzierungsdaten drin, Beleihungsausläufe, Tilgungen und sonst was, ja. Und das ist auch das, was ich den Banken periodisch liefern muss, als Bonitätsnachweis natürlich für deren Compliance an der Stelle. Und das habe ich jetzt auch letztens mit einer KI aufwendig in mehreren Etappen verarbeitet. Wenn ich zum Beispiel eine Strukturentscheidung mache, wenn ich jetzt hier etwas an dem Unternehmenssetup ändern will, dann musst du ja sehr genau wissen, was liegt wo, welche Werte, wie alt sind die Häuser und so weiter. Das kannst du ja super gut mit einer KI hier strukturiert auslesen.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der Helge verwaltet fast 500 Einheiten selbst, also er besitzt erstmal 500 Einheiten, knapp, und kümmert sich um die Verwaltung, naja, selbst, beziehungsweise hat selber was aufgebaut an Verwaltungsstrukturen, so dass er als Investor hier wirklich einen guten Job machen kann und trotzdem zum Beispiel spontan die letzten 4 Tage auf Ibiza verbracht hat, also auch ein freiheitliches Leben führt. Davor hat er vor ein paar Jahren seinen Job an Nagel gehängt als Berater und hat in den Jahren, ja, seit 2016 fleißig Immobilien aufgebaut. Das ist eine unfassbar beeindruckende Geschichte. Wir wollen von Helge lernen, heute im Speziellen über das Thema Verwaltung. Wie kriegt man das denn auf die Kette, dass das am Ende auch noch sowas wie passives Einkommen ist? Hallo Helge.
Hallo Marco, danke für die Anmoderation.
Ja, ist es denn passiv, das Einkommen?
Die Antwort ist nein, ja, das ist nicht schade. Passiv. Ja. Man kann das machen, aber dann entwickeln sich die Dinge nicht so, wie man das gerne hätte. Ja. Also das obliegt ja jedem selbst, da steuernd einzugreifen, und den Anspruch habe ich schon noch, da echt die Dinge gut zu entwickeln und das auch im Sinne des Familienvermögens da voranzutreiben. Ja. Ich könnte mich jetzt natürlich ja zurücklehnen, du kannst bei der Menge, bei dem Mietaufkommen natürlich auch sagen, ich akzeptiere, dass da Sachen nicht gut laufen und ich lege mich in die Hängematte. Das ist irgendwie nicht mein Anspruch.
Du hast als Berater, auch als Partner bei einer der großen Beratungsfirmen gearbeitet. Da kann man sich vorstellen, dass du sehr viel Geld verdient hast, aber auch sehr viel gearbeitet hast. Das war kein 40-Stunden-Job wahrscheinlich, sondern extrem intensiv, richtig?
Ja, eher so 60, 70 im Durchschnitt, das und ist arbeitsintensiv.
Ja, und hast nebenbei den Immobilienbestand aufgebaut, und zwar sehr strukturiert, und das kann man auch hier auf dem Podcast hören. Ja, gibt schon Folgen mit dir. Einfach Immocation und Helge suchen, dann findet ihr das. Und was würdest du sagen, ist jetzt, wie viel Zeit steckst du jetzt rein in deine Immobilien?
Ja, wenn ich jetzt zu Hause bin, schaue ich schon täglich in meine E-Mails. Ich habe jetzt nicht in den Rhythmus so geschaltet, dass ich irgendwie um 8 Uhr morgens da im Büro sitze. Ich habe mir angewöhnt, vor 11 Uhr keine Termine zu machen, mache dann morgens Sport, gehe mit den Hunden und so weiter. Ja, ich mache, weiß ich nicht, pro Tag 3, 4, 5 Stunden am Rechner etwas, telefonieren mit Handwerkern, mit Hausverwaltung und so weiter. Eigentlich obliegt das ja meiner eigenen Laune, wie ich Lust und Laune habe dazu, und auch der, wie der Bedarf ist. Ja. Wenn du jetzt eine Ankaufsphase hast und da Notartermine anstehen, dann ist vielleicht die Dringlichkeit eine höhere, aber so würde ich mal sagen, jeden Tag so ein paar Stündchen mache ich schon noch. Ja.
Wollte ich gerade drauf hinaus. Ich trenne mal 3 Sachen voneinander. Reine Verwaltung, dann Asset Management, also das Weiterentwickeln. Ich sag mal jetzt wirklich zu entscheiden, wo schaffe ich vielleicht neuen Wohnraum oder wie gehe ich strategisch mit dem Haus um. Und der dritte Block dann wirklich Ankauf. Block 2 und 3 ist bei dir, richtig?
Die operative Hausverwaltung habe ich extern vergeben. Bin ich auch wirklich Fan von und bin überzeugt, dass das zumindest für meine Vorstellung das Richtige ist, dass man sich mit dem operativen Mietermanagement, Nebenkostenabrechnung und so weiter idealerweise nicht selbst beschäftigt. Dann hat man umso mehr Freiheitsgrade oder Kapazitäten für die anderen Dinge. Ja. Das heißt, natürlich ertappe ich mich dabei, wie ich hier und da auch mal Dinge mache, die normalerweise bei der Verwaltung liegen sollten. Gibt's manchmal, ja. Wir haben auch einige ganz wenige Objekte, die wir selbst verwalten. Das ist ein Themenkomplex, die operative Verwaltung bei uns im Prinzip outgesourced. Dann gibt's das strategische Asset Management, wenn man wirklich entscheidet und plant, wie man welche Objekte aufwertet, sei es energetisch, sei es kaufmännisch entwickelt, Mieten anpasst, weitere Umsatzpotenziale hebt, ja, durch andere Mietkonzepte, keine Ahnung, Packstationen, Mobilfunkantennen und so weiter, ja. Also wie kann ich die Einnahmenseite optimieren? Das ist eher was Strategisches, ja. Das mache ich heute komplett selbst und auch allein. Und dann gibt es immer noch die Rolle des Eigentümers, bin ich hier zufällig auch selber. Das heißt, manche Tätigkeiten führst du dann in der Rolle des Eigentümers aus. Ja? Das heißt, heute bei mir viel in Personalunion, aber ich finde es sehr hilfreich, zwischen diesen drei Rollen zu unterscheiden. Operative Hausverwaltung, strategisches Asset Management und dann Eigentümer-Themen. Ja.
Was da kennst du den Eigentümer ab?
Naja, am Ende die ultimative Entscheidung, wird was an- oder verkauft, ja, wird ein Rahmenvertrag geändert. Ja. Also aus der Perspektive gesehen, dass ich den Asset Manager ja fremdvergeben könnte. Ich könnte ja morgen entscheiden, dass ich jemanden einstelle, der für mich das Asset Management macht, der meine Hausverwaltungen vielleicht jetzt nicht kontrolliert, aber die Kennzahlen checkt und da in die Abstimmung geht, ja, dass ich das nicht mehr machen möchte. Das wäre der erste Schritt, wenn ich entscheiden würde, ich brauche mehr Zeit für andere Dinge im Leben, dann würde ich mir einfach einen Asset Manager einstellen, der dann genau dieses Bindeglied zwischen Hausverwaltung und mir als Eigentümer dann ausführt. Heute verschwimmt das natürlich. Ja.
Was glaubst du, würde ein Asset Manager kosten? Könntest du diesen Move jetzt wirklich machen? Ja, locker wahrscheinlich bei knapp 500.
Ja, klar. Also kaufmännisch, ich bin ja in meinen Managementstrukturen total schlank. Ja, es gibt mich selbst. Ich zahle mir mittlerweile ein kleines Gehalt aus, ja, obwohl ich es eigentlich nicht bräuchte. Das hat eher was mit Bonität und im Prinzip Finanzierungsanfragen zu tun, weil die halt immer auf Angestelltenverhältnisse ausgelegt sind und immer drei Gehaltsnachweise haben wollen. Als Privatier hast du die halt nicht. Und da war ich einfach leid, dass ich dann immer irgendwie erklären muss, dass ich trotzdem irgendwie meine Einkünfte habe. Also fremdvergeben, ja, gibt's Leute, es gibt hervorragende Qualifikationen. Bei mir melden sich schon Leute initiativ, die sich bewerben sogar und dann wirklich hier bei mir in der Firma anfangen wollen. Ich musste dann enttäuschen, weil ich hier kein Büro habe und nicht irgendwie so eine klassische Firma bin mit Kaffeeküche und Schreibtischen und Arbeitskollegen und so weiter. Im Prinzip ist es hier, ich sitze hier in meinem häuslichen Arbeitszimmer hier, ja. Und ja, ich habe zwei virtuelle Assistentinnen. Ich habe einen Hausmeister, der in so einem Caddy durch die Gegend fährt und vor Ort Zählerstände abliest, Dinge in Ordnung hält und Wartungen macht und Außenanlagen pflegt und so weiter. Also da ist in meiner Welt eine sehr schlanke Führungsstruktur. Dementsprechend könnte ich mir natürlich locker leisten, da auch einen perfekt ausgebildeten Asset Manager einzustellen. Ja. Offenbar will ich es im Moment noch nicht, weil es mir wahrscheinlich auch Spaß macht in der aktuellen Lebensphase. Vielleicht kommt mal eine Phase, wo ich dann da nicht mehr so Lust zu habe. Oder vielleicht ist dann unsere Tochter soweit, die studiert ja gerade Immobilienmanagement. Also wenn die mal fertig ist, im Bachelor oder den Master vielleicht gemacht hat, dann wäre das eine Option, dass sie das irgendwann übernimmt.
Ist ganz, ganz, ganz toll. Ganz toll, in welcher Situation du bist, Helge. Finde ich sensationell. Lass mich das mal im Detail weiter verstehen, weil ich glaube, das ist für die Zuhörer extrem interessant. Ich darf nach Zahlen fragen. Ne? Also ganz grob, Bankrate und Miete im Jahr über alles. Also wie viel kann man sich vorstellen, ist die Miete dreimal so hoch wie die Bankrate, würde ich. Bei uns ist sie 2,1, glaube ich, mittlerweile. Bei dir ist sie auf jeden Fall besser. Ich würde vermuten, das Dreifache von der Bankrate oder so.
Ja, ich glaube es nicht, weil ich auch viel, ich habe jedes Jahr gekauft in allen Zinsphasen und da hast du natürlich eine bunte Durchmischung dabei. Ich habe es jetzt nicht oft, will jetzt nicht die Excel-Files aufmachen, aber das sind ungefähr Mieteinnahmen, so knapp 2,5 Millionen im Jahr, Kaltmieten. Mhm. Ja. Mhm. Also wer damit nicht auskommt, hat ein Ausgabenproblem, behaupte ich mal. und Bankrate, lass es mal so 40% sein ungefähr. Ja.
Also eine Million, vielleicht eine gute Million.
Würde ich mal sagen, ja.
Ja, kommt so, also damit man sich das vorstellen kann, weil das ist bei uns, ich glaube, 1,6 Millionen Mieteinnahmen und wie gesagt, so knapp die Hälfte ist irgendwie Bankrate oder so. Ne? So, damit man ein Gefühl kriegt, weil ich will das runterrechnen gleich, auch für jemanden, der jetzt 5 Wohnungen hat oder 50 oder 100 und sich vorstellt, er wächst dann und viele berichten ja so ab 30, 40 Einheiten kommt der große Verwaltungsbumerang. Jetzt lass uns das mal greifbar machen. Also da bleibt logischerweise keine 1,4 Millionen übrig, sondern du musst ja dann fleißig Rücklagen bilden, also verschiedene andere Kosten noch. Aber man kann sich natürlich locker vorstellen, dass du mit solchen Zahlen kannst du zwei VAs bezahlen im Jahr plus dein Hausmeister, der Caddy. Du kaufst, also du liest wahrscheinlich ein Auto für den auch, oder?
So hat es dann gesagt. Nee, ich habe das gekauft. Wir kaufen Autos immer direkt an.
Sehr gut. Habe ich auch so eine Grundregel selber. Ich kaufe nur Autos, ja, weil wenn nicht, genau.
Ja. Mir lieber. Nee, ja. Ich hab letztes Jahr eine Dienstleistungsfirma gegründet. Da bin ich selbst angestellt und auch Geschäftsführer. Da ist mein Hausmeister angestellt, meine Frau ist da beschäftigt. Ja. Und die berechnet dann quasi die laufenden Kosten weiter an die Objektgesellschaften, wo die Immobilien liegen. Damit ich nicht in jeder Gesellschaft Personal vorhalten muss und auch Software und Lizenzen und so weiter. Das ist alles gebündelt in einer Dienstleistungsfirma, die sozusagen hier die Firmenstruktur versorgt.
Was produziert die Kosten im Jahr? Das ist ja jetzt interessant, wenn man also dich mal rausnimmt. Hast du eine Idee, eine Größenordnung?
Kannst du in der Retrospektive noch nicht sagen, weil es hier noch kein Jahr lang gibt. Ah, ja. Die ist jetzt erst am Laufen. Im Prinzip legt die Geschäftsleitungskosten um. Ja, ich bin ja Geschäftsführer in all meinen Objektgesellschaften. Da will ich natürlich nicht in jeder mich selber anstellen und beschäftigen. Ja? Also ich mache einerseits schon mal aus der Dienstleistungsfirma heraus die Geschäftsleitungstätigkeiten, die werden natürlich monatlich umgelegt. Auch die Assistenz, die virtuellen Assistenten, die arbeiten alle zentral und werden dann umgelegt. Ja. Dasselbe gilt für Marketing, für Software und dergleichen. Ja. Also im Prinzip ist es eine Dienstleistungsfirma, die einfach für die Gruppe Dienstleistungen erbringt und natürlich auch Einkaufssynergien hebt, ja, dass du bei Baumärkten da Rabatte bekommst. Einfach günstige Konditionen machst. Auch mal zum Teil Beständekauf für Laminatboden und so weiter, irgendwas, was du besser in großen Positionen kaufst.
Ja. Okay. Also ich versuche mich nochmal an der Zahl. 2 VAs plus Hausmeister, weiß ich nicht, das wird dich vielleicht nochmal 100 Kilo im Jahr kosten oder so. Ne? Könnte sein.
Ach, bei weitem nicht. Ist weiter drunter, ja.
Weiter drunter, okay. Das heißt, die VA ist auch nicht Fulltime.
Nee. Nein.
Ja, okay. Ja.
Okay. Guck mal gerade, wo du es so genau zerlegst, gucke ich mir jetzt auch mal die Zahlen wirklich an. Netto-Kaltmieten 2,66 Millionen im Jahr aktuell. Das klingt jetzt wahnsinnig viel, möchte ich mal relativierend einbringen. Ich habe ja immer gebrauchte Häuser gekauft. Ja. Mhm. Anfangs sehr viel 60er, 70er Jahre. Da hast du natürlich auch ständig Sanierungsbedarf. Und da fließt auch sehr viel zurück in die Objekte an Handwerkerleistungen, ja, zum Teil energetische Dinge dabei, ja. Aber das ist das Schöne dran. Es liegt ja bei mir zu entscheiden, was ich damit mache. Und ich stecke im Moment auch sehr viel Geld wieder da rein, die Objekte dann aufzuwerten.
Man kann also aber aus den Zahlen rauslesen, du könntest jetzt locker, wenn du wollen würdest, dein Asset Management, könntest jemand 100.000 Euro bezahlen. Und okay. Ganz locker und hättest keinen Stress mehr, dann wäre da quasi ein Asset Manager, der wahrscheinlich extrem gut bezahlt ist.
Das will ich mal so sagen, ja.
Jetzt, lass uns mal zu dem operativen Verwaltungsteil zuerst kommen. Und dann müssen wir unbedingt die Brücke schaffen. Ab welchen Strukturen geht das denn? Ab welchen Größenordnungen geht das denn? Jetzt erstmal Verwaltung. Ich kann ja, keine Ahnung, für 30 Euro pro Einheit wahrscheinlich mir eine Verwaltung einkaufen. Das werden auch viele machen und die meisten machen. Und das hast du auch gemacht so. Machst du, glaube ich, auch immer noch. Aber bei einer großen. Erzähl mal, wie da deine Reise war für dieses operative Verwaltungsthema.
Ja, als wir die ersten Eigentumswohnungen, oder genau genommen, haben wir gleich mit Häusern angefangen, als wir die ersten Mehrfamilienhäuser gekauft haben, haben meine Frau und ich noch eigentlich vorgehabt, dass wir das selbst verwalten. Ja. Das haben wir bei den ersten 1, 2 und 3 Häusern gemacht. Da waren wir bei 30 Einheiten ungefähr. Und dann haben wir gemerkt, dass uns dieses Leben so nicht gefällt, ja, dass du halt dich zu jeder Tag- und Nachtzeit um Mieterangelegenheiten selbst kümmern musst, ja, dann wirst du dann eben im Urlaub angerufen und musst dich um irgendwas kümmern, wenn du da keinen Verwalter zwischen hast, ja. Und ja, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass vielleicht meine Frau da Spaß dran entwickelt, es ist so nicht eingetreten, ja, insofern haben wir einfach partnerschaftlich hier entschieden, wir vergeben das fremd und haben uns dann ein paar Hausverwaltungen angeschaut und uns dann einfach für eine entschieden, die uns da zugesagt hat. Ja, die sitzt hier am Ort, die sitzt quasi, wenn man so will, mittig in meinem Bestand. Also die kann so in alle Objekte so von Fahrzeiten und Entfernung her da hinfahren und da Neuvermietungen machen und dergleichen. Ja, das heißt, ganz normale externe Hausverwaltung haben wir genommen. Die haben wir bis heute. Die verwaltet ungefähr so 85-90% unserer Einheiten. Ja. Der Rest ist bei anderen Hausverwaltungen. Das machen wir situativ auch. Bei 2 Liegenschaften haben wir einen anderen Hausverwalter.
Warum? Weil die weiter weg sind.
Nee, hat zwei, drei verschiedene Gründe. Das eine ist mal, manchmal finde ich das gut, wenn man, also wenn du eine Liegenschaft kaufst und merkst, dass die gut verwaltet worden ist, ja, und du kaufst die unterjährig, ja, dann würdest du ja, wenn du die unterjährig in deine Strukturen komplett übernimmst, ab sofort die Historie verlieren, ja. Der vorherige Verwalter kennt die Mieter, kennt die Versorger, weiß wann, wie, wo der Rasen von wem gemäht wird, wer die Mülltonnen rausstellt und alles, ja. Das verlierst du ja sofort, wenn du da das in eine andere Verwaltung gibst, ja. Das heißt, ich finde es schon mal vorteilhaft, wenn man im Fall eines unterjährigen Ankaufs, wenn man da den bisherigen Verwalter mindestens mal bis zum Jahresende weiter beauftragt, ja. Mhm. Dann passiert nämlich Folgendes. Wenn du das machst, also mit dem Objektankauf, mit dem Eigentümerwechsel, ändern sich ja die Mietenkonten. Das geht ja jetzt auf dein Konto, dann, wenn du den Kaufpreis bezahlt hast, ja. Und das ist ja auch schon Hinterherrennerei, wenn du so eine 40-Einheiten-Liegenschaft kaufst, bis da mal alles bei dir auf dem Konto landet, die Kaution alle da sind und so weiter. Und ich entzerre das ein bisschen dadurch. Also ich behalte den Verwalter bei während des ganzen Jahres, obwohl ich unterjährig Eigentümer werde und das Ganze auf meine Konten läuft, ja. Falls ich danach zum Jahreswechsel zum anderen Verwalter wechsle, ja, habe ich wenigstens schon mal die ganze Kontensache geklärt und alle Mieten landen auf meinem Konto. Das finde ich auch ganz geschickt. Habe ich über die Jahre mal irgendwann gelernt. Ich habe früher immer auch unterjährig dann direkt den Verwalter gewechselt. Da geht dir manchmal wertvolles Know-how verloren über die Historie, die du irgendwann brauchst, ob das über eine Nebenkostenabrechnung geht oder keine Ahnung, Stellplatznutzung und solche Dinge, ja. Kannst du, also klar, kannst du dir theoretisch alle abfragen vorher, aber das ist mir etliche Male passiert, dass ich einfach dann Fragen hatte an den vorigen Verwalter. Der hat natürlich keine Motivation mehr, wenn man nicht mehr bezahlt wird und nicht mehr beauftragt ist, dass der dann noch großartig dir weiterhilft dabei. Also, das habe ich die Frage noch nicht ganz beantwortet, ja. Also ein Grund, warum ich situativ andere Verwalter nehme, ist einfach das Fortsetzen der bisherigen Verwaltung, wenn die mir gefällt, ja. Wenn es also eine externe Hausverwaltung vorher war und nicht der Eigentümer selbst gemacht hat, dann kann man die, wenn sie gut ist, ja übernehmen. Ja. Zweiter Grund ist natürlich auch das Interesse zu sehen, wie machen andere Verwaltungen Dinge anders. Ja. Der eine ist mehr digitalisiert als der andere. Der eine hat heftet die Sachen in Leitsordner und packt sie in den Schrank. Der andere hat alles voll digital in der Dropbox liegen. Ja, also die haben verschiedene Service gerade auch mir als Eigentümer gegenüber. Das ist schön zu sehen, wie die zum Teil auch anders arbeiten, wie sie anders organisiert sind. Kann man auch gegenseitig von lernen. Das ist auch hilfreich, finde ich, wenn man da dem Verwalter auch mal Vorschlag machen kann, schau, das habe ich bei einer anderen Liegenschaft anders erlebt, lass uns das doch so machen. Ja. Also das gegenseitige Lernen voneinander und auch Erfahrungen zu sammeln. Wie soll ich denn beurteilen, ob eine Verwaltung gut oder schlecht ist, wenn ich nur eine kenne? Mhm. Ja. Deswegen ist ein weiterer Grund. Es gibt noch einen dritten Grund, der hat mit Risikomanagement zu tun. Wenn du knapp 500 Einheiten hast, ja, da kannst du es dir einfach nicht leisten, wenn dein Haus und die alle bei einem Verwalter sind, wenn der Verwalter aus welchem Grund auch immer morgen seine Pforten schließt. Ja. Da kann ja immer irgendwas passieren, dass Leute abgeworben werden, dass einem was zustößt, dass man aus welchem Grund auch immer das Unternehmen schließt. Ich kann mir bei der Menge nicht mehr erlauben, dann da mit leeren Händen zu stehen und mich ab morgen dann um 500 Mieter selbst zu kümmern zu müssen. Das habe ich insofern abgefangen, indem ich ja zum Teil andere Verwaltung habe und da gibt's also dann schon eine Geschäftsbeziehung, ja. Und ich habe außerdem redundant noch eine Software eingeführt, eine Cloud-Software zur Verwaltung, die ich eigentlich nicht brauche. Ich brauche ja keine Immobilienverwaltungssoftware, weil ich ja alles über externe Hausverwaltung mache. Ich habe das trotzdem gemacht, auch als Backup, falls da irgendwie irgendwas passiert, der Verwalter aus irgendwelchen Gründen die Pforten schließt.
Also da habe ich mehrere Folgefragen gleich, Helge. Das ist ja super spannend. Lass uns mal, würdest du ein größeres Problem haben, wenn deine Liegenschaften mehr auseinander wären? Hättest du Sorge, wenn du 8 verschiedene Verwaltungen brauchen würdest? Oder hast du das Gefühl, oh nee, da finde ich dann schon eine, die gut genug ist? Weil ich kenne immer zwei Lager. Ich spreche mit Leuten, die sagen, ne, du, ich habe super Verwaltungen gefunden, schon die dritte, bin total happy. Und dann gibt es viele, die sagen, oh mein Gott, Hausverwaltung ist der größte Pain, es funktioniert einfach gar nichts und es ärgert mich alles.
Also es gibt eine große Bandbreite von Verwaltungen. Ich habe auch schon mal eine Liegenschaft gehabt, waren zwei Häuser. Da ist dann im Verlauf irgendwie, ich fange mal einen Schritt vorher an, da war ich echt sehr happy mit, war alles digital und ich habe kaum was gehört davon. Ich dachte, Mensch, das läuft ja richtig gut mit denen, ja. Bis ich gemerkt habe, ja, die kümmern sich halt auch überhaupt nicht. Da gibt es irre Rohrleitungsschäden und keiner kümmert sich, bis die Mieter angefangen haben, die Miete zu kürzen, ja. Und dann ist der Verwalter auch noch abgetaucht. Ich habe bis heute die Mietverträge nicht und die Unterlagen nicht bekommen. Habe ich auch schon durch, gibt's auch. Also die Bandbreite von ganz schlecht bis gut gibt's, glaube ich, immer. Es ist, glaube ich, sehr schwer für eine externe Hausverwaltungsfirma ein Feedback zu erhalten, was durchweg positiv ist. Weil der Verwalter steckt ja immer zwischen Eigentümer und Mieter. Hm. Die haben natürlich divergierende Interessen. Der Mieter möchte in Zweifelsfall irgendwas renoviert, gemacht haben. Der Eigentümer will vielleicht nur das investieren, was nötig ist, ja, und nicht über die Maßen Dinge da bezahlen müssen. Also ist ja oft eine Kompromissentscheidung, was man dann da so bezahlt und machen lässt, ja. Insofern ist das, glaube ich, schwer als Verwalter, dass du ausschließlich positives Feedback bekommst, ja. Entweder machst du es den Mietern nicht recht, weil der Eigentümer irgendwas ablehnt, oder du machst es dem Eigentümer nicht recht, weil du irgendwelche Dinge bewilligst und die der nicht gut fand. Ja? Insofern ist es, glaube ich, schwierig da für die Rolle des Hausverwalters, da alle glücklich zu machen. Ja? Und ja, du hast gefragt, wenn ich jetzt verteilte Standorte hätte. Bei mir ist es ja so, dass alle Objekte so in 45 Kilometer Entfernung um unseren Wohnsitz hier liegen in Nordrhein-Westfalen. Und wirklich eine Verwaltung theoretisch alles machen könnte. Wenn das verteilter wäre, hätte ich logischerweise mehrere Verwaltungen. Stimmt nicht ganz. Manchmal, also ich könnte auch entferntere Objekte nehmen, zu meinem Verwalter bringen. Dann müssten wir aber vor Ort jemanden haben, einen Hausmeisterservice vor Ort, damit dann nicht meine Verwaltung hinfahren muss. Ja? Also das haben wir heute auch schon so. Bei den entfernteren Objekten, die eine längere Fahrzeit haben, da haben wir eine externe Hausmeisterfirma, die jede Woche da ist, Treppenhausreinigung macht, Grünanlagen pflegt und so weiter und die natürlich nach dem Rechten sieht, die auch mal eine Wohnungsbesichtigung machen kann. Ja. Das ist so eine Möglichkeit, das zu tun. Du bleibst bei einem Verwalter, der zentral ist und sorgst dafür, dass du vor Ort in den Liegenschaften, die weiter entfernt sind, einen Hausmeisterservice hast. Ja. Alternativ nimmst du halt dann dort eine Hausverwaltung und musst halt dann schauen, wie du das gemanagt bekommst. Ja. Würde ich mir heute auch zutrauen. Brauche ich ja nicht, weil ich ja hier alles hier habe. Ich habe durchaus in der Ankaufsphase auch mal mit anderen Standorten geliebäugelt. Ich war mal kurz davor, im Leipziger Umland auch anzukaufen. Finde ich auch eine tolle Lage. Ja. Aber solange wie ich hier in der heimischen Umgebung Objekte gefunden habe, die sich gut rechnen, die kann ich einfacher verwalten und managen hier im Alltag und zur Not im Zweifelsfall mal selbst hinfahren. Ja.
Kurzer Sidestep, du kaufst nicht in A-Lagen, oder? Du kaufst
Ich habe A, B, C und D-Lagen, aber bevorzugt B und C-Lagen. Ja. Ich habe ein Wohngeschäftshaus in der Düsseldorfer Innenstadt, das würde ich mal als A-Lage bezeichnen. Und habe sonst auch primär B und C-Lagen, kann man sagen.
Bewusste strategische Ausrichtung auf eine bessere Mietrendite, mehr Cashflow, oder? Kann man so sagen?
Ehrlicherweise nein. Ich habe mich am Anfang überhaupt nicht um A, B, C und D gekümmert. Das war mir total egal. Ich habe mir angeschaut, ob die Dinger sich rechnen, ob ich die überhaupt neben meinem Job auf der Route irgendwie gemanagt kriege. Ja, und das war mir wichtiger. Natürlich habe ich dann gemerkt, dass du in Düsseldorf in der Innenstadt kaum Objekte findest, die positiven Cashflow machen. Bei meiner hat das noch geklappt. Ja, deswegen habe ich es auch gekauft. Aber ich bin jetzt nicht so ein Spekulant, der in A-Lagen kauft und Verluste über mehrere Jahre akzeptiert, um sie dann vielleicht wertsteigernd mit Gewinn zu verkaufen, sondern ich habe das ja so aufgesetzt, dass ich hier und jetzt von leben kann. Deswegen kaufe ich primär in B- und C-Lagen. Nicht, dass ich was gegen A-Lagen hätte, das mache ich auch gerne. Vielleicht werde ich ja im Rahmen meiner Portfoliobereinigung da auch ein bisschen was verschieben. Ich habe ja jetzt, wie du gerade gesagt hast, hier vor 10 Jahren angefangen zu kaufen. Habe jedes Jahr 3 bis 5 Mehrfamilienhäuser gekauft. Stimmt nicht ganz. Ich habe es 3 bis 5 Mal beim Notar. Am Anfang war ein Notartermin ein Haus. Später war ein Notartermin dann eine Häuserzeile oder eine größere Wohnanlage oder sowas. Ja. Und jetzt nach 10 Jahren fokussiert im Ankauf, werde ich in den nächsten 10 Jahren, die jetzt schon laufen, im Prinzip Portfoliobereinigung machen, in mehrfacher Hinsicht, Finanzierung, Versicherung, aber natürlich auch Portfoliobereinigung, was Abverkauf und Verlagerung angeht. Vielleicht kommt da ein bisschen mehr A-Lage dazu, jetzt wo im Prinzip die Einnahmeseite funktioniert.
Ich muss weiterfragen, auch wenn wir das natürlich schon ein bisschen besprochen haben im Podcast vor einiger Zeit, ne? Aber ich muss noch einmal jetzt Eigenkapitalstrategie, du hast wie viel Prozent finanziert, würdest du sagen? Weil die Leute hören jetzt natürlich, ne, okay, der geht, also der kauft 3 bis 5 Häuser, wahrscheinlich sogar ein paar mehr Häuserzeilen pro Jahr. Jetzt hast du einen sehr guten Job gehabt, muss man sagen, das ist eine Bombenbonität, klar. Ist aber ein angestellter Job, ist jetzt nicht so vermutlich, dass dir jemand 10 Millionen aufs Konto gelegt hat, sondern ne, du hast also für dein Geld gearbeitet und hast aber mit der Bonität offensichtlich warst du in der Lage, jedes Jahr einige Mehrfamilienhäuser zu kaufen.
Ja, also das Thema habe ich ja regelmäßig auch bei unseren Abschlussworkshops oder in Einzelcoachings. Ja. Da machen wir beide auch mal einen separaten Slot zu, wie man Eigenkapital schonend investiert. Also da ich habe im Prinzip den gesamten Blumenstrauß ausgeschöpft, ja, was Nachbeleihung, Aufvalutierung, Refinanzierung angeht, ja. Ich habe ja jetzt auch in den letzten Jahren Häuser gekauft, ohne dass ich überhaupt ein Angestelltengehalt habe. Ja, also wo ich einfach gar nicht angestellt bin. Also das, ja, natürlich ist es einfacher, wenn du da ein Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit hast, was dir einen positiven Haushaltsüberschuss beschert und du einfach da investieren kannst. Aber das hätte selbst bei meinem Partnergehalt nicht gereicht, um jetzt hier 65 Mehrfamilienhäuser zu kaufen. Ich habe das nach der Finanzierung gefragt. Ich habe die Kaufpreise immer zu 100% finanziert. Ich habe noch nie zu einem Objekt von einem Kaufpreis auch nur 1 Euro bezahlt. Also ausschließlich 100%. Manchmal Kaufnebenkosten mitfinanziert, aber immer 100% des Kaufpreises. Ja? Ja. Also das ging offenbar in den Lagen oder auf die Art und Weise, wie ich ankaufe. Ich kaufe ja im Prinzip ausschließlich Off-Market an. Ich habe ein einziges Mal ein Objekt gekauft über ein Internetportal, ansonsten über andere Kanäle. Ja? Da halte ich ja auch hier Webcasts zu bei Immocation, wie das funktioniert. Hängt möglicherweise mit der Ankaufstrategie zusammen und den Objekten, die ich finde. Und ja, das hat im Resultat dazu geführt, dass ich ausnahmslos bis heute 100% Finanzierung angeboten kriege. Und zwar egal, ob ich Partner in der Unternehmensberatung bin oder Privatier ohne ein Gehalt. Ja. Die Kaufnebenkosten, die habe ich auf unterschiedliche Weise gemacht. Mal aus dem ersparten Gehalt, mal habe ich einfach die Mietenkonten abgeräumt, ja. Mal habe ich aufvalutiert, nachbeliehen, refinanziert, Finanzierer gewechselt, ja. Da ist es ein eigenes Thema für sich, wie man das hinbekommt, dass man quasi Eigenkapital nicht der Engpass ist.
Ja. Und wie du sagst, wir machen einen Podcast dazu. Ich habe gerade geguckt, wir machen ihn Ende Oktober, kommt er raus. Machen wir speziell nochmal deine Eigenkapitalstrategien. Aber das fragt sich logischerweise jeder. Ne? Wie geht das, so zu wachsen? Okay, zurück zur Verwaltung und zur Software. Finde ich auch einen super spannenden Punkt. Du hast dich entschieden, eine Immobiliensoftware, welche hast du?
Ich habe ImmoCloud
im ImmoCloud. Einsatz. Ah, witzig, ich war gerade im im Familienhotel und habe den ImmoCloud-Gründer zufällig getroffen, ja, und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, was jetzt auch los ist mit KI und so weiter. Du hast ja mehrere Verwaltungen, eine, die den Großteil macht, aber du hast grundsätzlich mehrere Verwaltungen, die haben ihre eigene Software. Wenn jetzt jemand, sich die Miete ändert oder irgendetwas passiert, dann tragen die das ja in ihre Software ein.
Genau.
Das muss dann aber ja auch in dein ImmoCloud rein.
Genau, nennt sich Redundanz, genau.
Ja, passiert wie mit einer Schnittstelle?
Redundanz ist Ausfallsicherung, ja, das ist der Punkt, ja. Das mache ich nicht selbst, das macht eine VA für mich, eine virtuelle Assistentin, ja, die gleicht die Eckdaten ab. Wenn ein Mieter kündigt, erfährt es ja meine Hausverwaltung zuerst, informiert mich, dann wird das nachgezogen. Also im Prinzip haben wir das gespiegelt in ImmoCloud, ja. Ist das wahnsinnig effizient? Nein, ist es nicht. Es ist einfach Risikomanagement und ja, Absicherung. Weil ich einfach den Bestand niemals allein managen könnte ohne eine Software, wenn der Hausverwalter aus welchen Gründen auch immer wegbricht. Ja. Gibt noch 2 andere Gründe. Eigentlich einen anderen Grund noch. Funktional, also vielleicht auch zum Stichwort ImmoCloud. Ich habe jetzt nicht den funktionalen Vergleich gemacht, was die beste Software am Markt ist, sondern mir ist da was anderes wichtig. Ja? Ich war ja jahrzehntelang im IT-Consulting-Bereich tätig, ja, habe sehr viel mit SAP gearbeitet. Ja. da habe ich die Erkenntnis gewonnen, das ist ja wahnsinnig, also über die Funktionalität hinaus, bei einer Software ist ja auch wichtig, wie das verfügbare Know-how am Markt verteilt ist. Das nützt dir die funktional beste Software, wenn du da keine Leute findest, die das bedienen können oder sich auskennen. Ja? Ist wie früher für die Älteren unter uns hier Betamax und VHS-Videokassetten, ja, oder Schneider Computer und Commodore. Ja, du musst das nehmen, wo die meiste Software für verfügbar ist. Ja, oder wenn du jetzt hier für so eine Verwaltungssoftware dich entscheidest, muss jetzt keiner so machen. Also wenn ich jetzt funktional die ganze Breite nutzen würde, würde ich mich viel mehr funktional orientieren und das stärkste Tool am Markt wählen. Für mich ist die Funktionsvielfalt im Detail nicht so wichtig, ob da jetzt die besten Serienbriefe generieren kann oder nicht. Das mache ich eh nicht selber. Was für mich funktional wichtig war und auch ein Auslöser war, eine Software einzuführen, ist das Mieteingangsmanagement. Ja. Mhm. Verwaltungen machen das typischerweise, also die ich kennengelernt habe, mit normalen Mahnläufen. Da wird dann irgendwann im Monat, Mitte des Monats oder wann, werden Mahnläufe gestartet, dann werden Mahnungen gedruckt, in Briefumschläge verpackt und verschickt per Post. Ja, das hat mir nicht gereicht. Ich möchte am 4. des Monats wissen, wo gibt's Auffälligkeiten? Hat hier einer nicht gezahlt, der sonst immer gezahlt hat? Gibt's einen Mieter vom Amt, der irgendwie die Leistung gekürzt hat? Ja? Das will ich sofort wissen und sofort reagieren können. Ja, und das klappt halt nicht, wenn jemand Mahnungen mit Briefumschlägen verschickt. Ja, das machen wir trotzdem, die gehen auch trotzdem raus, aber ich möchte das viel, also ich möchte mit dem Ohr auf der Schiene sein, weil ich lebe ja davon. Ich muss ja sofort merken, wenn irgendwo Unregelmäßigkeiten im Mieteingang passieren. Ja.
Das heißt, du hast ImmoCloud am Laufen. ImmoCloud ist verbunden mit deinem Bankkonto und erkennt in Echtzeit, das hast du mir in der Vorbereitung auch geschickt, fand ich spannend, das war ein Feature, was du dir um die Verwaltung rum ergänzt hast, so hast du es beschrieben. Ne? Mhm. ImmoCloud erkennt in Echtzeit, Mieter XY hat nicht bezahlt am 4. des Monats. Wer kriegt, dann kriegt ein VA von dir einen Trigger, genau. Oder?
Also die VA arbeitet selbst im ImmoCloud, überwacht das auch selber. Mhm. Außerdem versendet ImmoCloud auch Reports und weist dich aktiv auf Mietausfälle und Unregelmäßigkeiten hin. Also Mieteingang im Vergleich zur Sollstellung, ja, wo weicht hier was ab? Das kannst du auch automatisieren darüber. Ja. Und so das ist das einer der Gründe gewesen, warum ich mich entschieden habe, eine Software einzuführen. Ich habe einfach zu viel Geld verloren. Dadurch, dass das zu spät bemerkt wurde, dass einer irgendwie ein Mieter in ein Problem geraten ist, ja. Jetzt stelle vor, Lebensumstände ändern sich von einem vormals solventen Mieter, irgendwie Trennungsfall, Jobverlust. Die Leute stecken dann den Kopf in den Sand, ja. Die machen die Briefe eh nicht mehr auf, ja. Die reagieren auf andere Dinge. Die musst du per WhatsApp kontaktieren, beispielsweise. Das macht übrigens eine Hausverwaltung normalerweise auch nicht. Nee. Für die ist WhatsApp kein Kanal, ja. Kein rechtssicherer und kein seriöser Kanal. Ich nutze es schon. Also du hast es gerade im Nebensatz erwähnt. Ich habe mir über das normale Service-Offering der externen Hausverwaltung hinaus die Dinge ergänzt, die ich brauche für meinen Anspruch, die ich nicht erwarten kann von der Hausverwaltung. Ich kann denen ja nicht vorschreiben, schreib denen WhatsApp-Nachrichten, wenn die vielleicht überhaupt keine Firmenhandys haben. Ja? Ich kann denen nicht vorschreiben, setz dich am 4. des Monats hin und klicke alle meine 65 Mietenkonten durch und gucke gleiche im Excel ab, ob die Eingänge passen. Das kann ich denen ja nicht, ich bin ja nicht weisungsbefugt, kann ich denen ja nicht vorgeben. Ja? Und es würde auch nicht zu der Entlohnung, zu der Vergütung passen, die bezahlen dafür. Ja? Das heißt, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, vielleicht die wichtigste überhaupt, wenn du mit externen Verwaltungen arbeitest, du bist ja am Anfang, wenn du das fremd vergibst, hast du irgendwie die Erwartungshaltung, jetzt muss das hier alles rundum sorglos nach meinem Gusto gemacht werden, weil ich habe es ja jetzt fremd vergeben und habe jetzt den Auftragnehmer beauftragt. Ja? So klappt das aber nicht. Nicht, wenn du für eine Mieteinheit im Monat 25, 30 oder 35 Euro netto bezahlst, je nachdem, wo du gerade bist. Ja? Das kann ja niemand ernsthaft machen für das Geld. Ja? Das heißt, die Erkenntnis war, akzeptier das und sei happy, dass es eine Firma gibt, einen Verwalter gibt, der dir das operative Mietermanagement abnimmt, der, dass du nicht ans Telefon gehen musst, ja, der sich um die täglichen Probleme kümmert, der die Nebenkostenabrechnung fristgerecht macht, ja. Und dann die Dinge, die darüber hinausgehen, ja, die kannst du dir ja anders organisieren. Das habe ich gemacht, indem ich eben Software eingeführt habe, VAs dazu ergänzt habe, ja. Und da, wenn man gerade bei dem Thema nochmal, warum ImmoCloud. Das ist einfach die Software, für die zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung am Markt das meiste Know-how da ist. Stell dir vor, wenn mein Hausverwalter mir morgen offeriert, offenbart, Helge, ich muss hier die Pforten schließen, aus welchem Grund auch immer, ja, weil das Team kollektiv gekündigt hat oder weil ich aus Altersgründen die Firma schließe, was auch immer, ja, dann wäre das ein Klacks für mich. Ich hätte innerhalb von spätestens 3 Tagen noch 3 weitere VAs, die alle ImmoCloud Power User sind, und meine beiden bisherigen VAs können die anlernen und das Ding kann auf unbestimmte Zeit weiterlaufen.
Ja.
Ob ich dann eine Verwaltung suche oder nicht, ist eine andere Frage, ja. Aber das ist mein Fallback-Szenario. Ja. Ich kann einfach 2, 3 VAs dazu nehmen, ja. Und das ist nicht so einfach, wenn du eine Nischensoftware hast, die vielleicht funktional nochmal einen Tacken besser ist, die irgendwas funktional besser kann, ja, aber wo du keine Leute für kriegst.
Macht Sinn, macht Sinn. Sehr, sehr cool, wie du das nachbaust. Also ich find's ja schon, das wirft die Frage jetzt nach KI auf, ne? Jetzt, wir haben das auch, wir haben dieses Number Crunching auch gemacht. Also wir haben eine Excel-Ebene gehabt über unseren ganzen Einheiten. Die sind ja mit verschiedenen Co-Investoren an verschiedenen Standorten, die wiederum teilweise mit verschiedenen Verwaltungen arbeiten. Also nochmal deutlich zerstreuter als bei dir. Aber wir haben auch das Bedürfnis, zumindest irgendwo den Überblick zu behalten. Also gibt's eine Bestandsliste, Mieterliste, so Zeug, was wir zentral pflegen, unsere ganzen Finanzierungen drin. Ich habe jetzt Armin Asset gebaut. Das ist jetzt lokal bei mir in Claude und also nicht Rocket Science, nicht, dass man hier denkt, ne? So, aber das ist ziemlich cool, weil da habe ich die ganzen Daten reingezogen und frage jetzt quasi einfach die Co-Investoren, wann auch immer, alle paar Wochen, alle paar Monate kann ich fragen, gib mir mal einen neuen Datenabzug, was ist denn jetzt hier wieder passiert? Und dann kriege ich, das lade ich wieder in die KI rein, die gleicht das ab mit dem aktuellen Bestand und sagt mir dann quasi, okay, hier gab es Änderungen, die Mieten haben sich verändert, das und das ist passiert. Dann kann ich darüber, wenn ich will, ins Gespräch gehen mit den Co-Investoren, was mir jetzt tatsächlich wirklich einen VA ersetzt, den wir vorher hatten, der wirklich Numbers Crunching gemacht hat, die ganze Zeit. Bringt mich zu der Frage, was glaubst du denn, macht KI jetzt hier in den nächsten 1, 2, 3 Jahren? Das muss doch eigentlich massiv was verändern, oder? Hast du da eine KI-Strategie fürs Thema Verwaltung?
Ja, die Antwort ist zweigeteilt. Ich habe ja, bei mir sind ja die Regelprozesse alle outgesourced. Das ist ja das Besondere. Die Hausverwaltung macht die ganzen wiederkehrenden, repetitiven Prozesse. Ja, also ich brauche keine Automatisierung, weil ich Mieterwechsel nicht mache, Nebenkostenabrechnung nicht mache und so weiter. Das mache ich alles nicht. Deswegen, wenn, müsste das unsere Verwaltung tun. Ob die es machen oder nicht, ist deren Angelegenheit. Es obliegt ja nicht mir, mich in deren Abläufe einzumischen oder die zu optimieren. Wenn die es nutzen wollen, ist ja fein. Ja, also ich nutze dann KI für andere Dinge. Bei mir ist das... Ja, stell dir mal vor, was für Dinge landen auf meinem Schreibtisch? Ja, Dinge, die die Hausverwaltung nicht lösen konnte, die sehr komplex sind oder wo sie meine Entscheidung benötigen, ja. Und da nutze ich natürlich auch täglich KI und ja, im Prinzip ist das aber noch auf der Ebene von Chats, ja. Ich lade dann die, keine Ahnung, die Schreiben vom Mieterschutzbund und die Mietverträge und sonst was, das, was da gerade benötigt wird für die Themenklärung, lade ich da hoch. Und entwickle in Etappen dann die Vorgehensweise, wie wir mit dem Problemfall umgehen sollen. Am Ende ist das Exception Management. Ich mache hier primär Exception Management. Die Dinge, die der Verwalter nicht selber entscheiden kann oder die super speziell sind oder die vielleicht auch ein besonderes Know-how zu der Immobilie erfordern. Ich habe die ja alle von innen gesehen, habe sie ja alle selber gekauft, ja. Und ich weiß zu den Objekten in der Regel mehr als mein Verwalter. Ja. Und dann kann ich natürlich im Zweifelsfall auch Besonderheiten besser irgendwie verwerten. Ja? Ja. Das ist auch ein schöner Grund übrigens, wenn wir das gerade schneiden damit, ja. Wenn du mal an Mietanpassung denkst, ja, so eine normale Mieterhöhung gemäß Mietspiegel, ja, das sind die Mietspiegel ja immer sehr unterschiedlich in den Städten. Manche haben ganz komplizierte Bewertungskriterien, wie man jetzt den Modernisierungszustand in der Wohnung irgendwie misst, und manche haben ganz andere Kriterien, ja. Was nützt es dir, wenn du dem Hausverwalter sagst, bitte mach eine Mieterhöhung und der weiß die ganzen Attribute der Wohnung nicht. Der weiß nicht, ist das Bad gemacht oder ist es nicht gemacht. Ist das Bad innenliegend, fensterlos oder nicht, ja? Der weiß nicht, gibt's Durchlauferhitzer oder haben wir eine zentrale Warmwasserversorgung, ja? Das könnt ihr noch nachgucken. Aber im Prinzip weiß primär ich, den Zustand der Wohnungen durch die Ankaufsprüfung oder durch Fotos, die ich bei den Besichtigungen gemacht habe, wo ich das festgehalten habe oder vom Makler erfragt habe. Das heißt, das ist auch ein Grund, warum die Mieterhöhungen ich vorbereite in der Rolle des Asset Managers. Das Ausführen ich kann ja noch entscheiden, ob meine Verwaltung die verschickt oder ob ich die dann verschicke, aber das zu entscheiden, wird hier erhöht und auf welcher Basis, ja, das kann eigentlich ich machen und das mache ich eben, kannst du natürlich auch mit der KI am allerbesten vorbereiten. Ja. Ansonsten, du hast noch die Frage eigentlich aus einem anderen Kontext gestellt hier, wenn du den Gesamtbestand, das Portfolio dir anguckst, du hast recht, bei euch ist natürlich die Eigentümerschaft eine ganz andere und damit auch die Vielfalt viel größer, welche Parteien da anzuzapfen sind. Bei mir ist das ja alles eigener Bestand, also mir privat gehört oder meinen GmbHs. Ich muss also keinen Dritten mehr fragen, aber im Prinzip habe ich dieselbe Thematik auch. Ich habe einen Master Excel, da sind ist alles drin, was du brauchst. Wahrscheinlich genauso ein Ding, wie ihr habt, ja. Also da sind alle Finanzierungsdaten drin, Beleihungsausläufe, Tilgungen und sonst was, ja. Und das ist auch das, was ich den Banken periodisch liefern muss, als Bonitätsnachweis natürlich für deren Compliance an der Stelle. Und das habe ich jetzt auch letztens mit einer KI aufwendig oder in mehreren Etappen verarbeitet, wenn ich zum Beispiel eine Strukturentscheidung mache, wenn ich jetzt hier etwas an dem Unternehmenssetup ändern will, dann musst du ja sehr genau wissen, was liegt wo, welche Werte, wie alt sind die Häuser und so weiter. Das kannst du ja super gut mit einer KI hier strukturiert auslesen.
Ja, ja. Okay, also ist bei dir schon im Einsatz. Erwartest du Effizienzgewinne? Also es ist jetzt, man merkt, wie entspannt du bist, ne? Das ist für dich ja alles super. Du hast Verwaltung, die machen das, total logisch. Jetzt mal generell, erwartest du Effizienzgewinne im Thema Verwaltung über die nächsten Jahre? Ist da, weil ich finde das auch, ich finde das schon krass, wie du es gesagt hast, 30 Euro pro Einheit ist nicht viel. Also das Verwaltungsbusiness ist, wir haben schon so oft überlegt, jetzt haben wir Verwaltung ja quasi wieder ingesourced bei einigen Teilen, also beim Großteil des Bestandes und bilden das selber ab, weil wir auch gut zu den Einheiten hinkommen in Brandenburg. Das hat sich auch gelohnt, das zu machen, aber nur für uns selbst. Und wir waren schon oft bei der Frage, boah, will man nicht eine eigene Verwaltung vielleicht haben? Will man eigentlich auf gar keinen Fall haben. Ist glaube ich, sehr margendünnes Geschäft auch und eh schon 30 Euro pro Einheit so wenig. Glaubst du, da kommt jetzt nochmal ein Effizienzboost rein mit KI?
Die Antwort ist ja, muss so sein, weil natürlich da auch viele wiederkehrende Prozesse drin sind, ja, und du einfach für so eine Beantwortung von einem komplexen Mieterschreiben, Mieterschutzbund, Einwand oder was, ja, da einfach einen Bruchteil der Zeit für brauchst, ja. Bei mir ist es noch nicht eingetreten im Sinne von Zeitgewinn, sondern im Sinne von Qualitätsverbesserungen. Ja. Ich kann jetzt Dinge machen, die hätte ich vorher nicht selbst gekonnt, da hätte ich einen Rechtsanwalt für gebraucht oder einen anderen Fachspezialisten. Ja, also ich kann jetzt mit der KI Dinge tun, die meinen eigenen Background überschreiten, was ich sonst nicht gekonnt hätte. Ja, das ist noch nicht so, dass das ein wahnsinniger Zeitgewinn ist, weil ich trotzdem noch 2-3 Mal die Schreiben dann überarbeite und nachjustiere und so weiter, weil ich einfach das bestmögliche Ergebnis qualitativ rausholen möchte an der Stelle. Ja. Wenn ich jetzt ein Hausverwalter wäre und da Angestellte hätte, dann würde ich auch erwarten, dass das wahrscheinlich über die Zeit mit weniger Personal zu machen ist, weil bestimmte Regelabläufe da zu automatisieren sind. Ja. Bei uns ist es noch so, da geht noch einer ans Telefon, wenn du als Mieter anrufst. Ja. Das machen manche Verwaltungen ja auch nicht mehr. Da ist automatisch dann die Bandansage, hier wählen Sie 1, wenn Sie ein Objekt kaufen wollen, wählen Sie 2, wenn Sie Mieter sind und ein Problem haben, wählen Sie 3, wenn Sie Ihr Haus verkaufen wollen und 4 gibt es dann gar nicht mehr. Ja? Also und dann, ja, also so Fälle gibt es ja auch, die haben dann schon entsprechende Chatbots, Sprachbots dahinter und Sprach-KIs dahinter, das weiß ich nicht, das fällt mir schwer, weil ich habe bei meinen Mietern, ich habe auch eine Seniorenwohnanlage, da wohnen nur Leute, die Senioren sind. Die haben, wenn überhaupt, ein Seniorenhandy und die wollen mit einem Menschen sprechen. Die können das nicht irgendwie so einer Bandansage erklären, was deren Problem ist. Ja, die kannst du auch nicht bitten, ihre Fehlermeldung, ihre Störmeldung auf dem Webportal zu erfassen, weil die keinen Computer haben. Ja, du hast vielleicht dann auch Mieter, die sprachlich nicht so in der Lage sind. Gut, das kannst du natürlich auch gut abfangen mit allen möglichen Sprachen. Aber da hätte ich so ein bisschen Respekt vor der Annahme, dass man das alles hier voll automatisieren kann. Weil am Ende sitzen immer noch Menschen, für die ist das Zuhause, in dem die leben. Und die wollen das natürlich, die brauchen eine Betreuung in einer bestimmten Art und Weise. Und weiß ich nicht, ob das da meinem Anspruch genügt, wenn man da jetzt hier eine Bandansage hat und alles drauf sprechen kann.
Ja. Ja. Schönes Statement.
Ja. Noch ein Gedanken vielleicht zu dem Thema mit der Eigenverwaltung versus Fremdverwaltung. Jetzt kannst du dir überlegen, wenn einer 460, 480 Einheiten hat, ja, und dafür, keine Ahnung, im Schnitt vielleicht 30 Euro bezahlt, ja, was ich da so pro Monat für ausgebe, dafür könnte ich mir auch eine gewisse Anzahl von Angestellten leisten, ja. So eine Taschenrechnerrechnung, ich mache das mal gerade.
14.000 im Monat.
14.000 im Monat könnte ich mir wahrscheinlich 3, 3,5, 4, je nachdem, Mitarbeiter einstellen. Nochmal an 3 Vollzeitkräfte, gut qualifiziert, ja. Mhm. So, jetzt überleg mal, was ich machen muss. Ich brauche einen, der rausfährt, die Mieterwechsel macht, der Wohnungen zeigt und vorführt, Mietverträge abschließt und sowas, ja. Der ist nur unterwegs. Der macht quasi die Vermarktung der Wohnungen beim Mieterwechsel, ja. Dann brauchst du mindestens einen, der sich nur um Nebenkostenabrechnung kümmert, den lieben langen Tag lang, ja. Der kann in der Zeit nicht ständig mit Mietern telefonieren, weil er sich konzentrieren muss und die Nebenkostenabrechnung machen muss. Ja. Der kann auch nicht rausfahren zu den Objekten, weil er sonst niemand seinen Arbeitsstapel abarbeitet. Ja. Und dann brauchst du einen, der die Objektbetreuung macht, der ans Telefon geht und sich kümmert drum. Ja. Das wäre so die Minimalversion. Das funktioniert aber nicht, weil jeder von denen auch in Urlaub geht, 2-3 Wochen im Jahr, im Sommerurlaub weg ist oder krank ist und so weiter. Das heißt, ich bräuchte eigentlich doppelt so viele Personen. Also immer einen im Backup, damit die Funktion weiter funktioniert. Ja, und dann find mal einen, der das alles drei gut kann, der gut und gerne rausfährt zu den Objekten, im Mietermanagement da top ist, ja, der auch gleichzeitig am Telefon einmal klar sagt, wo hier die Grenzen sind, wenn er da irgendwelche komischen Dinge da fordert, ja, da melden sich ja manchmal Mieter mit ganz abstrusen Forderungen und Ideen und Beschwerden, ja, da musst du auch manchmal auch einen passenden Ton für haben, ja. Und da brauchst du noch diejenigen, die sich da wirklich mit den ganzen Besonderheiten in der Nebenkostenabrechnung da auskennt, ja. Also, ich bräuchte im Prinzip doppelt so viel, ja. Und da kommt das verbunden mit der Frage, will ich es überhaupt? Und meine Antwort ist nein, ja. Ich habe ja früher viel Personal verantwortet, ja. In meinem Hauptjob habe ich zum Schluss, als ich da auf dem Höhepunkt der Karriere war, habe ich in Deutschland ungefähr 200 Leute in meiner Berichtslinie gehabt und in Westeuropa 1100. Also Personalführung kann ich wohl ganz gut, muss aber nicht heißen, dass ich es machen möchte. Ich möchte also einfach keine eigene Verwaltung führen. Ja. Es hat mich Überwindung gekostet, den Hausmeister einzustellen. Bin jetzt heute froh, dass er da ist. Ja. Mhm. Weil während wir hier sprechen, fährt der durch die Gegend und macht da die Dinge, ja. Ja, Punkt.
Wie würdest du das machen, um jetzt mal den Bogen zu schlagen zu jemand, der startet, beziehungsweise dann schon logischerweise nennenswert startet? Also erstmal, wenn wir sagen, man kauft jetzt 3, 4, 5 einzelne ETWs, dann ist logisch, da gibt es ja eine Verwaltung für das Haus. Ich kaufe nur eine Wohnung in einem Haus, gibt es eine WEG, dazu gehört eine Verwaltung. Das mache ich logischerweise selber und habe wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, eine Excel, die mir hilft. Ne? So, wenn jetzt jemand das erste Mehrfamilienhaus kauft und auch vorhat, dass da noch ein zweites und drittes dazukommt, wie würdest du das aufziehen?
Ich meine, didaktisch ist es mal nicht verkehrt, wenn man das mal eine Zeit lang selber macht und dann auch versteht, was kommen da für Mietermeldungen rein, was für Handwerkerthemen, was für Reparaturen, ja, und auch mal vielleicht einmal eine Nebenkostenabrechnung selbst machen, dann hat man das mal gelernt. Aber mein Rat wäre, das ganz schnell fremd zu vergeben und die Kapazität einzusetzen für einen weiteren Bestandsaufbau. Wenn man sowas vorhat, wie ich gemacht habe, wenn du davon irgendwann leben möchtest, vielleicht beruflich kürzer treten möchtest, dann musst du ja hochskalieren und das gelingt dir ja nicht, wenn du parallel dich um die ganzen operativen Mieterangelegenheiten kümmerst. Ja, also guck, dass ihr schnell die Mieterangelegenheiten loswerdet, das war bei mir wichtig neben dem Job, dass ich beim Ankauf ganz schnell die Objekte in meine Strukturen übergeben kriege, in meine Hausverwaltung, damit sie mich möglichst wenig Zeit kosten und ich mich um andere Dinge, zum Beispiel weitere Ankäufe, kümmern kann.
Wie würdest du die Entwicklungsarbeit, die bleibt bei dir selber, oder? Also wenn ich an unseren Bestand in Brandenburg denke, wo wir die größten Sprünge gemacht haben und super happy sind mit den Mehrfamilienhäusern, dann war das eine mehrjährige Entwicklungsarbeit. Wir haben es ja mit Co-Investor, mit Bodo und Martin. Bodo und Martin haben da wirklich vor Ort Zeit reingesteckt. Die haben Mietergespräche geführt, die haben Sanierungen geplant, alles möglich gemacht, um die Immobilien zu entwickeln, über Jahre, auf 20 Mehrfamilienhäuser gesehen. Das hat unfassbar Werte gehoben. Den Job macht man selber? Fragezeichen?
Ja. In meiner Welt ja.
Mhm. Auch wenn man nebenbei Berater ist.
Ja. Wenn du das mal filetierst, die Mietergespräche ist ja das Einfachste, was du outsourcen kannst. Da gibt's ja gute Dienstleister, die das effizient machen, die das vielleicht sogar besser können. Und manchmal ist es auch geschickter, wenn das Mietergespräch nicht der Eigentümer macht, sondern einer, der vom Eigentümer kommt. Ja, das wäre das Erste, was ich aus der Gleichung rausstreichen würde. Das bitte auch dann fremdvergeben. Ja, ich mache das selbst nur in ausgewählten Einzelfällen. Wenn irgendeine Situation verfahren ist, irgendein Kind im Brunnen gefallen ist, dann mache ich das manchmal selber. Aber wenn ich jetzt so ein Haus habe mit 10 Einheiten, wo Mietverträge verkorkst sind irgendwie, dann schicke ich da jemanden rein, der das gegen Geld macht und bin froh, dass ich hier mir 5 oder 6 Jahre Entwicklungszeit kaufmännisch zumindest gespart habe. Ja, aber alles, was so technisch ist, Aufwertung, ja, energetisch, das in meinen Augen ist dann schon Chefsache oder die Angelegenheit des Eigentümers, zumindest die Strategie vorzugeben. Ja. Und da kann der Asset Manager ja dann über das Wie überlegen, wie man es macht, in welcher Reihenfolge. Ja. In meiner Welt bin ich ja in Personalunion Eigentümer und Asset Manager. Da entscheide ich halt mit mir selbst vorm Spiegel, was ich da mache. Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade, während wir sprechen, glaube ich, bei 3 oder 4 Objekten energetische Sanierungen am Laufen. Ja. Das muss ja auch zu meiner Bandbreite passen. Ich merke dann auch manchmal, oh, das wäre jetzt wirklich, würde sich anbieten, aber ich habe zu viele laufende Projekte. Dann machen wir das eine halt nächstes Jahr fertig. Ja. So muss man immer aufpassen, dass man selbst dann nicht das überfordert, was man selbst überblicken kann. Das gilt für die Anzahl der Einheiten, die man besitzt, genauso für die Anzahl der gleichzeitigen Sanierungsprojekte. Wenn dir das um die Ohren fliegt, dann passieren Flüchtigkeitsfehler, aber siehst du einfach Sachen.
Ja, das haben wir auch gelernt. Du musst gucken, was du stemmen kannst. Also ein Ankaufsprozess an sich dauert. Und dann dauert vor allem der Entwicklungsjob und dann musst du dich entscheiden. Du kannst natürlich ein bisschen mehr ankaufen, wenn du sagst, gut, das Haus lasse ich jetzt 3, 4 Jahre liegen und mach nichts damit. Aber wenn du weißt, du willst da ran und willst was machen, dann entsteht so ein Projektcharakter. Und also Helge, nochmal, ne? Unfassbar beeindruckend, dass du das gemacht hast, während du einen solchen Job hattest. Also nebenbei zu diesem Job. Ja. Aber bringt dich jetzt natürlich in eine Situation im Leben, die ist grandios. Also herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke, danke, danke.
Und dann sage ich vielen Dank für den Podcast. Wir machen, wie gesagt, in ein paar Wochen nehmen wir wieder einen auf. Der kommt dann Ende Oktober. Da reden wir darüber, wie du Eigenkapital beschafft hast. Bis dann. Vielen Dank, Helge. Ciao.
Danke dir, Marco. Alles Gute. Ciao. Ciao.